Ein Podcast aus der Region für die Region, das ist Lenzerheid Backstage für alle, die hier daheim sind oder die Lenzerheid einfach so im Herz haben. Und eine, die beide Kriterien erfüllt, das ist unsere heutige Interviewpartnerin, die Gastgeberin vom Hotel Schweizerhof, Claudia Züllig-Landolt. Herzlich willkommen.
Danke vielmals. Schön, dass ich dabei sein darf.
Claudia Züllig-Landolt, das ist dein offizieller Name. Wir kennen uns aber schon ein bisschen länger und du hast dich mir damals als Claudine, nicht als Claudia vorgestellt. Vielleicht klären wir das am Anfang einfach schnell. Was hat es mit diesen unterschiedlichen Vornamen auf sich?
Ja, das ist ganz einfach erklärt, dass ich als Kind sehr viel bei meiner Mutter in Genf in der Ferien war. Ich hatte einen Cousin, der war 10 Jahre Einzelkind und dann durfte ich immer zu meiner Mutter auf Genf in Ferien. Und dann habe ich natürlich alle Claudine dort unten gelernt und sie genannt. Und seitdem sagt mir natürlich die ganze Familie auch Claudine. Also alle, die mich sehr gut kennen und auf privater Basis sind, darf ich mich als Claudine vorstellen. Aber mein offizieller Name ist Claudia Züllig.
Wenn wir gerade bei der Ansprache sind, das finde ich noch spannend, im Moment wird das auf und ab diskutiert, soll man sitzen, soll man duzen? Der Schweizerhof ist da ganz klar, ihr tut eure Gäste sitzen. Was ist da der Hintergrund oder was ist euer Beweggrund da dafür?
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was für Gäste das man hat. Wir haben Gäste aus dem Kobner Standard. Ich glaube nicht, dass unsere Gäste wohl wären, wenn wir sie duzen würden. Und darum haben wir die Sie-Kultur immer gepflegt. Es gibt natürlich Gäste, die haben wir seit über 30 Jahren, die bieten einem dann selber mal das Du an, weil sie finden, ja, jetzt wäre es einmal so ein bisschen Zeit, dass man fast auf freundschaftliche Basis würde gehen. Und das schätzen wir natürlich sehr. Hingegen bei den Mitarbeitern ist es ein bisschen anders. Also wir, mein Mann und ich, die seit 30 Jahren da sind, wir pflegen auch die Sie-Kultur. Unser Direktor, Christian Zinn, der so seit fast 3 Jahren bei uns ist, er pflegt die Du-Kultur unter den Mitarbeitenden.
Man spürt also auch einen Wandel. Ein neuer Direktor bringt ein neue Standards mit. Könntest du dir vorstellen, irgendwann in Zukunft, dass man da auch mal auf das Duzen auch mit den Gästen umstellen würde? Oder ist das für dich wirklich etwas, wo du sagst, ui, nein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen?
Also da muss ich jetzt wirklich sagen, da hat jetzt Mühe mit den Gästen. Bei den Mitarbeitern überhaupt nicht. Ich denke einfach, weil wir schon seit 30 Jahren da sind, fast über 30 Jahre, hat es viele Mitarbeiter, die sind mit uns schon fast 30 Jahre unterwegs. Die können sich das nicht vorstellen, uns du zu sagen und darum sind wir beim Sie geblieben. Und ich würde aber sagen, bei den Gästen hätte ich echt einfach wirklich Mühe, den Gästen einfach du zu sagen.
Ich würde gerne einen Zeitsprung mit dir machen und zurückgehen in die Anfangszeit, wo du und deinem Mann Andreas Züllig den Schweizerhof zuerst geleitet und später dann auch gerade ganz übernommen haben. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Wie präsent ist dir diese Zeit noch? Wirst du nur bei so Interviews darauf angesprochen oder kommt dir einmal eine Anekdote aus dieser Zeit in den Sinn?
Nein, die Zeit ist noch sehr präsent. Ich denke immer wieder, wie schnell das die vergangen ist. Ich weiss zum Beispiel, wo wir im Oktober raufgekommen sind und raufgezügelt haben, ist ein sehr warmer Oktober gewesen. Da weiss ich, dass zum Beispiel 1-2 Mal damals schon im Oktober am See gewesen bin, zwischendurch noch Zeit gehabt habe, um ein bisschen am See zu legen. Das gibt es heute natürlich nicht mehr. Und ich weiss auch, dass wir im November eigentlich mit dem Küchenchef und seiner Freundin damals in einem total geschlossenen, dunklen Haus waren, weil wir das Hotel immer zugemacht hatten in der Zwischensaison. Und dann haben wir gefunden, nein, das ist ja total langweilig dort oben. Oder? Also jetzt öffnen wir das Haus und dann haben wir eben, wie gesagt, vor 32 Jahren zuerst mal im November geöffnet und sind dort dann eigentlich im November immer offen gewesen, seit 32 Jahren. Also es sind so zwei Anekdoten, die wir total bleiben natürlich. Oder?
Lass uns die 3 Jahrzehnte ein bisschen genauer anschauen. Jetzt nicht unbedingt nur auf den Schweizerhof bezogen, sondern ganz allgemein in Sachen Tourismus. Wie würdest du sagen, hat sich die Tourismusregion in dieser Zeit entwickelt, im Positiven, aber vielleicht auch im Negativen?
Also ich finde, die Tourismusregion hat sich extrem gut entwickelt, auch in der Zusammenarbeit. Also da könnte man jetzt ganz, ganz viele Beispiele nehmen und ganz viel erzählen. Aber wenn man schon früher denkt, früher hatte jede Bergbahn seinen eigenen Direktor gehabt und man hat noch verschiedene Tickets gebraucht, dass man von einer Bergbahn zur anderen gekommen ist. Also ich finde, das ist eine von diesen Regionen in der Schweiz, wo extrem gut miteinander zusammenarbeitet. Also es hat auch immer schwierige Situationen gegeben in all diesen 30 Jahren. Teilweise hat man gefunden, nein, das funktioniert jetzt gar nicht, das kann gar nicht gehen. Aber ich finde, man hat sich immer zusammengerauft. Das hat auch gerade zum Beispiel beim Zusammenschluss mit der Rosa, hat es mehrere Abstimmungen gebraucht, auf der einen und auf der anderen Seite. Und dann, wenn es dann wirklich da war, ist es einfach ein guter Entscheid gewesen, ist die richtige Zeit auch gewesen, wo man den Entscheid getroffen hat und alle haben dann nachher auch dahinter stehen. Also es hat immer lange Prozesse braucht für gewisse Sachen, aber ich finde, die Region hat sich extrem positiv entwickelt.
Inwiefern hat sich auch der Gast verändert? Inwiefern hat er vielleicht andere Bedürfnisse heute, wie er noch vor 30 Jahren hatte?
Also ich denke, der Gast, es hat sich vor allem auch so ein bisschen die Nationalitäten natürlich verändert. Also, als wir die erste Euro-Krise hatten oder vor der ersten Euro-Krise, hat es extrem viele deutsche Gäste und holländische Gäste gehabt, wirklich massiv viel. Und vor allem das hat sich verändert, Nationalitäten. Heute sind wir, glaube ich, über 90% Schweizer Gäste, die wir hier oben haben, was natürlich sehr angenehm ist, weil es ist unsere Kultur auch und mit diesen Gästen kann man sehr gut umgehen. Aber was sich extrem verändert hat, ist natürlich auch der Anspruch vom Gast an Qualität in der Region und in den Hotels und überall. Also Qualität hat sich auch in den letzten Jahren aber auch gut entwickelt und ich finde auch, man hat verschiedene Qualitätsprozesse in der Region auch, wo man an der Qualität geschafft hat und hat das eigentlich nie aus der Augen gelassen. Das finde ich, das ist etwas, was der Gast sehr schätzt natürlich.
Wäre das für dich noch eine lästige Herausforderung, Gäste aus anderen Nationen, von anderen Kontinenten vielleicht sogar zu haben?
Es wäre sicher schön. Ich muss ehrlich sagen, ich bin extrem glücklich, dass wir so viele Schweizer Gäste haben, weil Schweizer Gäste schätzen unsere Arbeit sehr, also auch unsere Mitarbeiter sehr. Wir haben nicht so, in der Hotellerie gibt es das, oder hat es früher viel gegeben, dass man gesagt hat, der Gast ist der König. Und das ist bei uns eigentlich wirklich nicht so, weil wir Schweizer Gäste haben. Also wir müssen nicht auf die Knie vor dem Gast, sondern ich sage unseren Mitarbeitern immer, wir sind alles Menschen, wir sind gleichwertige Menschen, wir haben die gleichen Rechte und aber auch die gleichen Pflichten. Und wir gehen sehr natürlich mit den Gästen um. Und was natürlich wirklich extrem schön ist, jetzt gerade in unserem Haus, wir können zwar nicht so viel Fremdsprache reden, was schön wäre, wenn wir ein bisschen mehr fremdsprachige Gäste hätten, aber Gäste schätzen natürlich extrem unsere Mitarbeiter und auch, dass wir sehr viele Schweizer Mitarbeiter haben, das wird sehr geschätzt.
Man redet auch immer vom Buchungsverhalten, das sich verändert hat. Der Gast heute, der kommt viel spontaner, es ist alles ein bisschen unberechenbarer, jetzt gerade in der Hotellerie. Inwiefern habt ihr auch mit diesen Problemen zu kämpfen?
Ja, also erstens denke ich, das Wort einfach Problem habe ich nicht so gerne. Ich habe lieber Herausforderungen allgemein. Ich denke, das ist eine Herausforderung. Wir haben natürlich früher viel längere Aufenthalte gehabt. Dann sind die Aufenthalte extrem zurückgegangen. Also gerade vor Corona waren es irgendwo bei 2,1 Tage pro Durchschnitt. Dann ist Corona-Zeit gekommen, dann hat die wieder sehr zugenommen. Man ist wieder fast auf 3 Tage im Durchschnitt gegangen. Und das bedauere ich jetzt wirklich, das ist etwas, was ich bedauere, dass nach dieser Corona-Zeit die Nachhaltigkeit relativ schnell wieder vergessen gegangen ist. Man hat flexible Arbeitszeiten, man könnte sich eigentlich sehr gut einrichten, auch mal um einen Montag zurückzufahren, aber man sieht eigentlich gerade jetzt, auch der Winter ist wieder ganz extrem. Freitagabend gibt es Stau von unten nach oben und am Sonntagabend gibt es wieder Stau von oben nach unten und jeder reagiert gleich, obwohl man eigentlich alle gelernt hätte, dass es auch anders gängte. Und mit dem habe ich echt einfach auch persönlich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
Was denkst du, ist Stand heute der typische Lenzerheide-Gast? Warum kommt er und was macht er?
Also das, was ich natürlich wahrnehme, wir sind im Hotel, wir haben ein Familienhotel. Ich nehme die Lenzerheide, das sehr familienfreundlich war, sehr viele Familien mit Kind. Und was ich schon mal sagen will, wir natürlich jetzt 32 Jahre zurückschauen. Ich persönlich als Gastgeberin habe natürlich sehr viele Kinder, die als kleine Kinder gekommen sind. Und heute kommen sie mit ihrer eigenen Familie schon wieder und haben auch wieder kleine Kinder natürlich schon dabei. Und ich finde, das ist die beste Werbung überhaupt für eine Region. Also natürlich kann man Marketing machen, noch und nöcher und so viel man will und auch ganz spannend aufbauen. Aber ich glaube, die nachhaltigste Werbung ist, wenn man Gäste vor Ort, wenn sie vor Ort sind, gut betreut, ihnen gute Dienstleistung, ein paar added values gibt, dass sie gerne wieder zurückkommen und vor allem auch, wenn sie daheim sind, einfach weiterverzählen, wie toll eine Region ist. Das ist die beste Werbung überhaupt.
Es gibt Themen, die sind vor 30 Jahren vielleicht noch nicht so präsent gewesen wie heute. Eines von denen, du hast es vorher auch gerade schon angesprochen, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Mittlerweile ist das vielleicht auch ein bisschen ein Trendwort geworden. Man hat das Gefühl, jeder muss das Thema noch irgendwo irgendwie unterbringen. Ich glaube aber, man darf sagen, der Schweizer Hof, der nimmt das Thema wirklich ernst, und zwar auch auf verschiedenen Ebenen. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja, das ist eine spannende Frage und da könnte man natürlich wieder ganz viel dazu sagen. Also, wir werden ja im 2024 uns ein bisschen zurückziehen aus dem Betrieb. Mein Mann wird in 2 Monaten pensioniert. Und so fängt man natürlich an, Archiv durchforsten, ein bisschen zurückschauen, natürlich auch ein bisschen Archiv ordnen. Und lustigerweise haben wir tatsächlich einmal geschaut, was für eine Philosophie wir vor 32 Jahren uns vorgenommen haben und haben dort tatsächlich das Wort Nachhaltigkeit schon auf der Agenda gehabt. Und wir haben uns dann immer wieder gefragt, wie meine ich, warum wir das Thema vor 32 Jahren schon auf der Agenda gehabt haben. Und können Sie es nicht genau erklären, weil dort hat man eigentlich wirklich noch nicht so über Nachhaltigkeit geredet. Aber es ist spannend, wir haben damals schon mit einem regionalen Frühstücksbuffet angefangen, wir haben einen Käseteiler gemacht in der Region. Offensichtlich ist das Thema einfach sehr am Herzen gelegen. Warum persönlich? Wir haben uns ein paar Mal gefragt, mein Mann und ich kann das nicht mehr genau sagen. Wenn man aber das Thema Nachhaltigkeit allgemein anschaut, ist es einfach wichtig für uns, dass nicht einfach das Schlagwort Nachhaltigkeit ist, sondern sind die drei Bereiche der wirtschaftliche Aspekt, der ökologische Aspekt und der soziale Aspekt, die uns sehr wichtig sind. Es sind drei Säulen und auf die drei Säulen fokussieren wir eigentlich uns stark fokussieren. Also in allen Bereichen, nicht nur in einem Bereich. Also schauen, dass die Wirtschaftlichkeit vor allem sehr hoch ist. Aber natürlich muss die Wirtschaftlichkeit stimmen, sonst kann man sich eigentlich Nachhaltigkeit gar nicht leisten, oder?
Soziale Nachhaltigkeit finde ich ein ganz spannendes Stichwort. Das hat auch sehr viel mit der Pflege der Mitarbeitenden zu tun. Ihr macht hier sehr einen vorbildlichen Job. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen.
Das ist tatsächlich eine Säule, die uns sehr, sehr wichtig ist. Also ich habe so eins, wenn die Leute immer wieder sagen, wir suchen ihre Mitarbeiter, sage ich immer, also wenn immer möglich, suchen wir nicht, sondern halten unsere Mitarbeiter so lange wie möglich. Tun sie entwickeln, tun sie weiterbilden, schauen, dass wir sie können, vielleicht auch in andere Abteilungen versetzen, wo sie dann wieder einen neuen Job haben und so. Und was uns auch ganz, ganz wichtig ist, einfach der Umgang mit den Mitarbeitern, also so wie wir arbeiten mit den Mitarbeitern. Wir selber sind ja, wer uns kennt, weiss, dass wir selber mitschaffen, also wirklich mitschaffen, von morgen bis am Abend, und sind in dem Sinn Vorbild. Und was ich auch ganz wichtig für uns finde, ist, wir haben zum Beispiel einen hauseigenen Kindergarten für unsere Hotelgäste, und unsere Mitarbeiter dürfen ihre Kinder auch in den Kindergarten bringen, und zwar kostenlos während dem ganzen Tag. Das hilft natürlich sehr, dass wir auf der einen Seite 7 Tage lang in der Woche den Kindergarten offen haben, wenn wir mal nicht viele Familien im Kind haben, weil wir gewähr haben, dass natürlich jeden Tag oft auch Kinder der Mitarbeiter kommen in den Kindergarten.
Ihr habt im Schweizerhof sogar eine Nachhaltigkeitsstelle geschaffen, also eine Person, die nichts anderes macht, wie sich wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Was macht diese Person den lieben langen Tag?
Also die Person, das ist Naomi Köpfli, die hat erst am 1. Februar angefangen. Naomi Köpfli ist aber schon bei uns gesehen im Schweizerhof. An der Rezeption hat mit mir zusammen dazu mal vor 2 Jahren, bevor sie lange reisen gegangen ist, hat sie schon eine Lernendenwoche organisiert und sich auch andere kleine Themen angenommen. Und sie ist mit 20% natürlich mehr als ausgelastet. Also eben, es sind 3 Säulen, die man vor allem einfach sehr stark natürlich auch lebt. Sei das Foodsafe-Projekt oder sei das zum Beispiel Nachhaltigkeitswoche für Lernende. Wie gesagt, wir haben vor 2 Jahren die erste Nachhaltigkeitswoche durchgeführt. Wir führen jetzt wieder eine Nachhaltigkeitswoche, also eine 5-tägige Woche mit unseren Lernenden durch, mit verschiedenen Themen. Sie sind zum Beispiel in der Region, gehen sie das Lernkraftwerk anschauen. Sie besuchen die Landwirte, die Käse in der Region herstellen. Und ich finde das ein extrem spannendes Thema und auch ein sehr, also ich finde es sehr ein wichtiges Thema. Wie gesagt, es bewegt uns seit 32 Jahren. Und es gibt so Stellen, wo, ich sage jetzt mal, sind eigentlich ein bisschen wie Luxusstellen, die man sich leistet. Das ist unter anderem eben die Nachhaltigkeitsverantwortliche, und wir haben unter anderem zum Beispiel auch einen Coach für die Mitarbeiter. Und das sind so die beiden Stellen, die sich in dem Sinn nicht rechnen lassen, aber wo einfach im sozialen Bereich extrem wichtig sind. Oder?
Wo denkst du, hätte die Lenzerheide als ganze Ferienregion noch mehr Potenzial im Thema Nachhaltigkeit?
Ja, dort habe ich tatsächlich einiges an Wunsch, muss ich sagen. Was ich ganz, ganz spannend finde, dass im letzten Herbst auf, ich glaube, das war ein Engagement von LMS, ist überhaupt der erste Nachhaltigkeitsworkshop gemacht worden. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass man die Leute sensibilisiert auf die Nachhaltigkeit, dass man zeigt, auch eine ganze Region tut sich zusammen und will sich dem Thema annehmen. Aber gerade zum Beispiel im Bereich Abfall, Littering, ist jetzt das zum Beispiel etwas, wo man in der Region am See und so weiter, gibt es einen Kübel, natürlich tun einzelne Institutionen trennen, PET, Glas und so weiter. Aber das ist etwas, was in der Region gar nie auffällt und was andere Regionen viel, viel besser machen. Und ich finde, man muss heute Leute sensibilisieren auf die Nachhaltigkeit, man muss es zeigen, man muss es vor Augen führen. Und gerade in dem Bereich Abfalltrennung und so weiter, Umgang mit der Natur, mit dem Abfall, wo man aneinander liegt und so, oder wie schnell wirft man etwas fort, finde ich, hat unsere Region tatsächlich noch so ein bisschen Nachholbedarf.
Ich stelle mir vor, wenn man das Thema selber sehr intensiv behandelt und da engagiert ist, dann fällt es einem umso schwerer, wenn man bei anderen sieht, nein, wieso machen jetzt die das so oder warum machen die das so nicht?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt eine Region, zum Beispiel Flims-Lachs, die macht das sehr gut. Ich glaube, die haben sich das einfach wirklich stark vorgenommen. Das ist allgemein immer so bei allen Themen, die man hat. Man muss einfach einen gewissen Willen haben. Es braucht eine Person, die das natürlich dann auch sich dahinter klemmt und sagt, das will ich jetzt. Oder? Also ich sage, wenn ein Wille da ist, dann gibt es auch immer wieder einen Weg, denke ich. Oder? Und ich denke, da ist man auf der Lenzreide jetzt auf einem guten Weg. Ich glaube, es gibt sicher Personen, die sich dem auch bewusst sind, dass das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Man muss nur vorausschauen und sich an den Winter erinnern, wie wenig Schnee das wir hatten. Der Schnee ist das eine, die Trockenheit kommt nachher, oder? Dass wir viel zu wenig Wasser haben. Und wir müssen sorgsam mit den Ressourcen umgehen. Ich glaube, das ist übrigens auch einer von den Gründen, warum mein Mann und ich uns der Nachhaltigkeit schon vor 32 Jahren angenommen haben, weil uns immer bewusst war, dass die Grundlage von den Ferien oder für Gäste in der Region einfach die Natur ist. Oder? Und das ist extrem wichtig und auf die müssen wir extrem aufpassen.
Ich möchte gerne noch zu einem ganz anderen Thema kommen, und zwar Kultur. Du bist eine, die sich sehr stark dafür einsetzt. Ich weiss, dass du sehr sportlich bist. Was ich nicht wüsste, ist, ob du auch einen Kulturbezug hast, ganz persönlich. Bist du vielleicht noch mega musikalisch oder künstlerisch begabt?
Nein, überhaupt nicht. Also über die Flöte bin ich nie rausgekommen. Ich wollte mir beibringen, Klavier zu spielen, aber es ist dann gescheitert. Also nein, ich bin absolut kein Talent in der Musik. Ich habe gesagt, Flöte gespielt als Kind, wie jedes Kind, das gespielt hat, und gesungen in der Schule. Das ist dann alles gewesen. Aber ich liebe Kultur extrem. Einfach die kulturellen Anlässe, ob es das Theater ist, ob das Gesang ist, ob das ein Kunstmuseum ist. Ich finde, Kunst und Kultur bereichern das Leben enorm. Es gibt mir extrem viel. Besuche vom Museum sind inspirierend und so. Ich nehme auch sehr viel vom Museum mit. Museen sind auch immer Zeitzeuge, was im Moment gerade so passiert. Heute zum Beispiel setzen sich sehr viele Museen mit der Nachhaltigkeit auseinander und mit der Weltwirtschaft und so weiter. Und da kann man sehr viel daraus lernen und auch sehr viel auch Persönliches rausnehmen. Und darum setze ich mich auch sehr gerne für Kultur ein. Wenn ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn mein Herzblut für etwas brennt, dann finde ich, kann man einfach nicht verlangen, dass etwas funktioniert, sondern man muss sich persönlich auch einsetzen für das.
Du setzt dich nicht nur in deinem eigenen Hotel sehr fest dafür ein, mit Kulturtagen, Lesungen, Zeug und Sachen, die ihr hier habt. Du setzt dich als Präsidentin vom Verein Kultur am Pass auch in der ganzen Region dafür ein. Das braucht ein riesiges Engagement und sehr vieles davon ist freiwillig.
Ja, aber ich finde, wenn man Herzblut hat für etwas, dann fällt einem eigentlich alles leicht. Oder? Und als man mich dazu mal angefragt hat, Bruno Fleckin vor 5 Jahren, ob ich das übernehmen würde, habe ich mich natürlich erinnert, dass der Verein Kultur am Pass früher sehr engagiert war und dann ist es sehr ruhig geworden. Und ich finde, so eine Region braucht eben auch, nebst Sport, auch ein bisschen Kultur. Es gibt gerade in der Corona-Zeit, ich komme jetzt halt wieder auf Corona-Zeit, hat sehr viele Menschen, die gemerkt haben, nebst dem Sport, den man teilweise auch nicht mehr dürfen machen, fehlt Kultur den Menschen. Das hat einem vor allem gefehlt, oder? Und ich finde, darum ist es auch ganz wichtig, dass man sein persönliches Engagement auch reingibt für eine Region und sich auch für eine Region einsetzt.
In der letzten Folge von dem Podcast hat Maurin Maler, Gemeindepräsident Fatz Oberfatz, gesagt, der Verein Kultur am Pass sei ein gutes Beispiel dafür, wie man als Destination, wo es unterschiedliche Gemeinden besteht, gleich ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen kann. Würdest du dem so zustimmen?
Ja, das würde ich sehr zustimmen. Es ist natürlich so, dass man immer schon eine Kulturkommission hat über die 3 Regionen zusammen. Und da muss jetzt Maurin wirklich oft auch ein Kränzchen winden. Er hat, seit der Gemeindepräsident ist, ist er ja selber im Verein Kultur und Pass, im Vorstand, hat sich das einmal ein bisschen angeschaut und hat gesagt, das müssen wir ein bisschen anders organisieren. Und heute haben wir einen Leistungsauftrag, der über alle 3 Gemeinden hineingeht, also von Churwal dann eigentlich bis runter nach Landschlenz. Und wir haben einen neuen Leistungsauftrag seit dem 1.1.2023 und wir sind auch verpflichtet, dass wir kulturelle Events in allen 3 Gemeinden machen und alle 3 Gemeinden engagieren sich mit sehr, sehr viel Engagement und ich finde das etwas Wunderbares, eben wenn man zum Beispiel überhaupt alle Gemeinden, die haben schon sehr viel Kultur, nur vieles weiß man nicht und man muss es gemeinsam kommunizieren und so erfahren es natürlich dann die Menschen auch viel, viel besser. Das ist tatsächlich ein schönes Beispiel für mich auch, wie 3 Gemeinden extrem stark miteinander zusammenarbeiten und wenn es ein grosses Ganzes gibt, das eben die Kultur über den Pass. Also wir sind ja wenn ein Pass eigentlich. Das ist ein ganz tolles Beispiel, ja, muss ich sagen.
Was ist langfristig das Ziel von Kultur am Pass?
Also Kultur am Pass will ja eigentlich Kultur und Geschichte aus der Region sichtbar und erlebbar machen. Wir wollen keine Oper hier aufholen, sondern wir wollen eigentlich das, was an Geschichte und Kultur in der Region vorhanden ist, also alte Bachhäuser, die alten Dörfer, die alten Häuser in leinmodernen Sorten. Ich würde sagen, einer der wenigsten Gäste, der auf einfach Skifahren kommt, ist sich überhaupt bewusst, was für alte Häuser in leinmodernen und Sorten draussen sind. Und was wir wollen, ist eigentlich, dass wir die Kultur und die Geschichte, die wir hier oben haben, sichtbarer und erlebbarer machen für die Gäste, damit es eben nicht nur das Skifahren ist, oder? Das ist das beste Beispiel, jetzt nochmal der Winter. Was machen wir in Zukunft, wenn wir mal keinen Schnee mehr haben? Kommt man trotzdem noch in so eine Region? Warum kommt ein Gast in so eine Region? Ich meine, wir haben so vieles so ein grosses kulturelles Erbe, das auch für die Gäste sehr, sehr spannend ist, wenn sie das mal erleben könnten, wenn sie auch nicht nur Skifahren können, oder?
Man gibt der Kultur immer so ein bisschen einen Stempel. Man sagt noch gern, ja, das ist ein bisschen für die ältere Generation. Wie kann man das auch für die Jungen attraktiv machen?
Ja, das ist noch eine gute Frage. Das ist noch relativ schwierig, muss ich sagen. Sicher indem, dass man jüngere Menschen reinnimmt, die auch in so einem Vorstand von Freien Kultur am Pass, dass sie ihre eigenen Ideen reinbringen. Da ist es natürlich sehr schwierig, weil vermutlich halt einfach die Jungen nicht so mitmachen, weil man sie noch nicht so motivieren kann, eben mit ein bisschen älteren Leuten mitzumachen wie wir. Also auch ich bin mit 57 doch schon einfach, ja, habe ein gewisses Alter. Ich bin nicht mehr irgendwie 24, wie wo ich hier angefangen habe auf der Lenzerheide. Und ich denke aber zum Beispiel jetzt mit einer Viva La Strada oder mit einem 1. August, wo man bewusst hat, dass man daran denkt, wie können wir Kinder zum Beispiel noch ein bisschen, wie können wir es für Kinder attraktiver gestalten und so, das haben wir immer wieder ein bisschen im Hinterkopf auch. Und dann Maurin zum Beispiel ist ja sehr jung und sagt uns auch immer wieder, du pass auf, es gibt einen 30-Jährigen in der Region. Und das ist wichtig, dass man sich halt eben auch wieder da die Jungen eben auch engagiert und eben sich auch einbringt. Das ist das Beste eigentlich, oder?
Zum Schluss würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Sachen über dich erfahren. Und ich glaube, jeder, der schon mal mit dir persönlich geschwätzt hat, weiss oder der spürt, dass du einen unglaublichen Drive hast. Du bist für mich wirklich so ein Paradebeispiel von einer Powerfrau. Woher nimmst du amix die Energie? Wie oft ist dir auch schon die Frage gestellt worden?
Viel. Dann sage ich immer, ich habe eine Duracell-Batterie. Nein, es ist mir wirklich in die Wiege gelegt worden. Ich bin Tochter von meinem Vater. Mein Vater ist ähnlich. Aber es gibt auch zwei, drei Sachen, die zu meinem Leben gehören. Und das ist Tee, Sport und Schoki. Ganz viel Schoki. Und das ist mein Lebenselixier. Natürlich nebst meiner Familie, ist klar. Aber es ist tatsächlich schwarzer Tee und Schoki. Und ohne die beiden Sachen könnte ich nicht leben. Dann wäre ich auch nur eine kleine lahme Gans.
Mittlerweile hast du zwei erwachsene Söhne. Die sind aber auch einmal klein und haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dazu hast du auch noch einen Mann, der sehr eine steile Karriere gemacht hat. Wie hast du das früher alles unter einen Hut gebracht? Gastgeberin, Mutter und Ehefrau zu sein?
Also ich glaube, früher war die Zeit auch ein bisschen anders. Heute hat man, glaube ich, einen sehr hohen Anspruch als Mutter und an die Mütter. Es muss alles perfekt sein. Wir haben natürlich hier auch die ideale, Lebensweise gehabt. Wir haben im Betrieb selber gewohnt, wir haben einen eigenen Kindergarten gehabt, also ich unsere Kinder eigentlich auch bejährig im Kindergarten tun. Ich hatte auch eine Mitarbeiterin gehabt, die immer Frühstück gemacht hat und am Abend um 6 Uhr haben sie unsere Kinder übernommen. Wir haben eigentlich aber natürlich immer mit unseren Kindern zusammen gewohnt, auch wenn sie am Mittag von der Schule heimgekommen sind, haben sie unten an den Stegen schon gerufen, hallo, hallo. Und sie sind natürlich nie allein gewesen, weil sie haben immer einen Hotelbetrieb können aufwachsen, oder? Das ist ein Luxus, also wenn wir das haben dürfen eigentlich leben. Ich hätte das nie können machen, als Mama meine Kinder zu ihren Krippen abgeben und dann den ganzen Tag arbeiten. Mir tut das mal fast weh, wie das heute Frauen machen, muss ich ehrlich zugeben. Und das ist natürlich bei uns eigentlich wunderbar gewesen, wenn wir haben können Familie, Partnerschaft und Betrieb im gleichen Betrieb unter einen Hut bringen. Fast ein bisschen wie in der Landwirtschaft auch. Und unsere Kinder würden sich keine andere Kindheit wünschen. Und das ist in dem Sinn, ich bin auch froh gewesen, dass ich immer arbeiten durfte als Frau. Das hat mir extrem viel gegeben. Ich habe meine Kinder extrem gerne. Aber ich bin zum Beispiel jetzt keine, die wahnsinnig gerne gebastelt hat oder mit dem Kinderwagen laufen gegangen ist und so. Und so habe ich halt den Kinderwagen einfach da die frische Luft vorausgestellt und habe dann wieder ein bisschen arbeiten. Das hat mir auch ein gutes Gefühl gesehen, mir persönlich. Und auch eine Wertschätzung sich mir gegenüber. Und das finde ich, das ist heute auch wichtig, dass Frauen eben, darum verstand ich das auch, dass Frauen schnell wieder ins Arbeitsleben zurückgehen, weil es ist eine Wertschätzung für ihre Tätigkeit, die sie machen und sicher auch ein Ausgleich zu den Kindern, die doch sehr streng sind, muss ich sagen. Das sind strenge Jahre gewesen, aber auch schöne Jahre und ich will sie nicht missen.
Wie nach dem Neujahr, das ist in der Hotellerie etwa die strengste Zeit. Ich habe mich mal gefragt, wie hat die Familie Züllig Weihnachten gefeiert? Hat es das überhaupt gegeben, so wie es vielleicht andere Familien klassisch feiern?
Also, weil unsere Kinder noch jung waren, sind wir tatsächlich zu meinen Eltern immer feiern. Und je älter sie geworden sind, ist dann halt 24. Dezember am Abend um 10 Uhr geworden und dann hat man einfach noch ein bisschen miteinander gefeiert. Aber Weihnachten, wir haben ein ganz spezielles, wie soll ich sagen, Prozedere gehabt eigentlich. Wir haben, dadurch, dass wir nie Zeit hatten, wirklich viel mit unseren Kindern Weihnachten zu feiern, haben wir die ganze Familie, und das seit unsere Kinder auf der Welt sind, eigentlich immer zwei Wochen vor Weihnachten am Sonntag eingeladen. Entweder zu uns ins Haus auf Meierfeld, wo wir haben, oder dann, wo die Familie grösser geworden ist, in ein Restaurant. Und Weihnachten heisst ja eigentlich für mich persönlich Zeit mit der Familie verbringen, egal ob es der 24. Dezember oder der 10. Dezember ist. Und das machen wir heute noch. Alle sind viel älter geworden, unsere Kinder sind natürlich auch schon erwachsen, aber sie schätzen die Sündung immer noch, wo wir vor Weihnachten zusammenkommen und einfach Zeit miteinander verbringen. Da haben wir eine ganze Sündung, wo wir wirklich miteinander Zeit verbringen.
Deine Mann wird bald pensioniert. Ihr seid zumindest in einem Übergabeprozess. Was passiert einmal mit dem Schweizerhof in einer Ära nach Züllig?
Das kann ich nicht genau sagen. Was unser Ziel ist, dass die Philosophie vom Schweizerhof, wo wir die letzten 32 Jahre gelebt haben, dass wir die eigentlich können in deren Nachzüllung hineinbringen können. Und darum ist es eigentlich auch ein langsamer Rückzug, den wir machen. Also, unser Projekt heisst Next Generation 24. Mein Mann wird in knapp zwei Monaten pensioniert, offiziell. Er ist aber noch Präsident von Hotel Suisse bis Ende Jahr. Und dann ist dann seine Agenda plötzlich leer. Also seine Agenda hat 130 Tage pro Jahr für den Verein, für den Verband reserviert. Und da ist man natürlich automatisch eigentlich einfach an diesen Terminen gebunden. Und die wird dann ab 1. Januar, 1.1.24 leer sein. Auch ein spezielles Gefühl für ihn, würde ich mal sagen. Aber es gibt uns dann natürlich nachher auch sehr viel mehr Luft. Oder? Und das Ziel ist, dass wir uns dann im Frühling 2024 so vielleicht etwa auf 60% zurückziehen. Wir haben ja seit 3 Jahren einen Direkten bei uns im Haus. Und wir werden ein junges Führungsteam im Hotel haben und werden dem Führungsteam einfach noch strategisch zur Seite stehen, aber auch selber noch im Betrieb vor Ort sein, weil ich glaube, unsere Gäste schätzen das sehr, wenn wir selber rum sind. Und wir werden gewisse Aufgabenbereiche noch haben, also mein Mann wird die Finanzen weiterhin führen, ich werde nach wie vor mich für die Nachhaltigkeit einsetzen, für die Dekoration im Haus, für die Schulung der Mitarbeiter. Also gerade langweilig wird es uns nicht und wir dürfen uns gerne auch immer wieder mal einen Betrieb sicher anfinden, dann auch ab dem 24, im Frühling 24, ja.
Auf Pension her haben viele Leute auch einen Traum, weil man will noch auswandern auf Mallorca oder irgend so etwas. Es klingt, wie wenn ihr aber Lenzerheide doch immer noch als eure Heimat gesehen, auch nach einem Schweizerhof.
Mhm. Es ist tatsächlich so, wir haben eigentlich zwei Heimaten. Wir haben ein Ferienhaus, auch seit 30 Jahren in Meierfeld. Die Großmutter von meinem Mann hat in Meierfeld in den 30er Jahren ein schönes Holzschale gebaut und das haben wir glücklicherweise als Familie bekommen und haben das auch immer als Rückzugsort vom Hotel genutzt. Weil im Hotel ist es tatsächlich so, dass wenn man im Hotel selber drinnen ist, dann ist man natürlich einfach immer vor Ort und von den Gästen natürlich auch immer, ja, wird man natürlich auch gerne geschätzt, wenn man vor Ort ist und braucht auch Zeit für die Gäste. Und so haben wir uns immer wieder zurückgezogen. Und aber eigentlich eine kleine Base wird nach wie vor in Lenzerheide bleiben. Das ist eine wunderschöne Heimat. Ich hätte mir nichts anderes können wünschen. Unsere Söhne, die in der Stadt wohnen, kommen immer wieder gerne auf die Lenzerheide zurück. Schätzen das sehr die Natur. Aber wir werden mehr Zeit in Meierfeld verbringen und freuen uns dann auch ein bisschen auf mehr Zeit. Aber das Ausland ist kein Thema für uns. Nein, wir sind gerne Schweizer und leben gerne in der Schweiz.
Gibt es etwas, was du zum Schluss von dieser Folge gerne möchtest sagen? Etwas, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben?
Ich möchte eigentlich nur sagen, ich schätze extrem, dass ich auf der Lenzerheide 32 Jahre verbringen durfte, bis mit heute. Ich fühle mich hier extrem wohl. Es sind ganz, ganz tolle Menschen auf der Lenzerheide und oft auch ein Kompliment an Lenzerheide Marketing und Support AG. In all den Jahren, wo wir hier oben waren, haben wir immer extrem toll zusammenarbeiten. Es hat immer extrem tolle Menschen gehabt, die extrem viel Engagement gegeben haben. Das ist mir extrem wichtig, das auch mal wirklich zu sagen. Weil für mich ist das als Unternehmerin selbstverständlich, dass man sehr viel Herzblut in einen Betrieb gibt. Aber dass so viele Menschen auch so viel Herzblut in eine Region gegeben haben, das ist für mich nicht selbstverständlich. Und das habe ich immer sehr, sehr geschätzt. Also es muss offensichtlich etwas Spezielles an dieser Region sein, dass es auch immer so tolle Menschen gegeben hat, die in dieser Region eben auch geschafft und gelebt haben. Ja. Danke.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für all deine Antworten auf diese Fragen und ich wünsche dir einen ganz guten Endspurt von dieser Wintersaison.
Danke vielmals, herzlichen Dank dir.